Sitz zum Gespräch. Herzlich willkommen zum Podcast der Backhaus-Stiftung. Gespräche rund um die Themen Tierschutz, Bildung, Tierberufe und Umgang mit Tieren. Tiere erfüllen in unserer Gesellschaft eine ebenso bedeutende Aufgabe, wie wir Menschen es tun. Heute sind wir live zugeschaltet im Interview mit Nicole Gottschalk, Gründerin von Tierliebe mit Handicap. Nicole Gottschalk ist gelernte Orthopädie-Technikerin und Bandagistin und konnte erfolgreich ihre Berufspraxis mit ihrer Leidenschaft für Tiere verbinden. Denn sie hat eines von nur ganz wenigen Sanitätshäusern hier in Deutschland gegründet. Nebenbei studiert sie und will Ende 2022 ihren Meister in Orthopädie-Technik abschließen. Sie möchte die Entwicklung der Humanorthopädie noch mehr dazu nutzen, Vierbeinern mit Handicap die Hilfe anbieten zu können, die sie brauchen. Natürlich mit Leib und Seele immer dabei, Stifterin Eva Maria Backhaus, die selbst ein Praktikum als Orthopädie-Mechanikerin in einem Sanitätshaus gemacht hat.
Wir möchten gerne wissen, wer steckt hinter Tierliebe mit Handicap und was machst du genau?
Also, hinter Tierliebe mit Handicap stecke ich, Nicole Gottschalk, bin 35 Jahre alt und bin auch die Gründerin von Tierliebe mit Handicap. Ja, ich bin seit Ende Januar aktiv und dahinter steckt, dass ich gerne Tieren helfen möchte, die ein Handicap haben oder auch Schmerzen.
Ja.
Wie Arthrose haben.
Also du hast eine Ausbildung zur Orthopädie-Mechanikerin oder Technikerin gemacht. Und wie bist du auf die Idee gekommen, ein Sanitätshaus für Tiere und Tierorthopädie-Technik zu gründen? Also du hast ja erst was für Menschen gemacht, glaube ich, so habe ich das richtig verstanden.
Genau.
Und jetzt was für Tiere. Erklär uns mal dein Beweggründung.
Ja, also für Tiere hatte ich schon immer Interesse, also auch ein großes Herz. Habe mich nie getraut, eigene Schritte zu gehen. Und dann war der Fall bei meiner Schwester, ihrer großen Labrador, der 13 Jahre alt war. Der hatte Probleme mit dem Knie und Hüfte.
Ja.
Und da habe ich mir so gedacht, für Menschen gibt es ja da auch Möglichkeiten, Schmerzlinderung für Arthrose und Gelenksprobleme zu machen.
Ja.
Und da habe ich einfach aus Restmaterialien aus unserer Werkstatt damals, also wo ich gearbeitet habe, wirklich aus Resten, habe ich dann einfach mal was zusammengebaut oder zusammen auch genäht und habe das einfach mal probiert. Ich habe gesagt, das muss ja gehen.
Ja.
Und da habe ich das bei meiner Schwester halt anprobiert, bei ihrem Hund, und das hat auch super geklappt. Also man hat gesehen, dass er besser gelaufen ist damit.
Ja.
Also, dass ihnen so ein bisschen der Schmerz genommen wurde.
Mhm.
Wenn man Gelenksprobleme hat und Arthrose, hat man ja große Schmerzen. Also man läuft nicht mehr ganz rund.
Ja. Man geht ja so gleich in so eine Schonhaltung eigentlich ein,
genau,
um halt keinen Druck auszuüben auf die Schmerzstelle, ne?
Genau. Nach kurzer Zeit hat man gesehen, dass er wirklich besser gelaufen ist und auch wieder ein bisschen längere Strecken.
Ja.
Ja. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das gibt's hier bei uns in der Gegend gar nicht.
Ja.
Und einfach versuchen und machen.
Ja, das heißt, du hast auch deine Kenntnis und deine Fähigkeiten quasi zusammengebracht, das, was du gelernt hast, speziell halt aufs Hund oder halt auf die verschiedene Tierart. Ich weiß, ich glaube, behandelst du nur Hunde?
Nee, also ich bin da sehr flexibel. Natürlich muss ich, wenn jetzt ein exotisches Tier kommt, muss ich mich vorher natürlich da auch nochmal belesen und wirklich alles genau angucken, vom Knochenstrukturbau und alles, gell. Das ist ja ganz klar. Man kann ja nicht jedes Tier einzeln auswendig können, aber prinzipiell sind es überwiegend Hunde, Katzen. Hab natürlich auch ein paar Lama-Anfragen jetzt.
Toll.
Ja.
Ja, ich finde das sehr, sehr interessant.
Bin da sehr offen, sage ich mal. Und ich bin auch froh, wenn ich so ein paar Herausforderungen bekomme, ne?
Ja.
Also, das ist ja das Spannende.
Das glaube ich auch. Was bedeutet Tierorthopädie fürs Tier? Wann kommen die Tiere zu dir?
Das ist unterschiedlich. Also die Tiere kommen entweder, wenn sie wirklich ein Handicap haben, zu mir. Das heißt, wenn eine Gliedmaße fehlt, wo man eine Prothese macht, oder wenn sie eine OP hatten oder Frakturen sogar, die vielleicht zwar geheilt sind, aber trotzdem eine Deformität geblieben ist.
Ja.
Das sind so die größten Sachen, aber natürlich kommen auch welche, die Kreuzbandriss hatten oder haben und kurz vor der OP sind, aber der OP-Termin noch zu lange hin ist, dass die erstmal für die Überbrückung eine Bandage zum Beispiel bekommen, dass sie ein bisschen wenigstens schon mal eine Schmerzlinderung bekommen bis zur OP.
Also die Patienten, also Tierpatienten kommen von dem Tierarzt dann überstellt dann auch. Die bekommen Überweisung dann zu ihnen dann auch. Oder kommen die Patienten,
Überweisung.
Also die Tierhalter bekommen einfach bald zu ihnen vorbei und sagt, okay, mein Hund hat bald eine OP, was können wir vorher noch machen? Oder bekommen wir direkte Anweisung vom Tierarzt?
Das ist auch wieder unterschiedlich.
Okay.
Ja, es gibt Tierärzte, die sagen dann, ja, gehen Sie mal dahin, dass wir vorher schon mal eine Bandage halt machen kann, dass wenn die OP wirklich zu lange noch hin ist.
Ja.
Oder es gibt auch viele Leute, die kommen dann von selber und sagen, hier Mensch, wir haben eine OP oder wir hatten eine OP, den Hund fällt es immer noch schwer, können wir nicht für ein paar Stunden, wenn wir wenigstens mal spazieren gehen, irgendeine Entlastung geben für das Tier und dann berate ich die halt, was möglich ist.
Also die Zusammenarbeit mit Tierarzt, Tierphysiotherapeut und Tierchiropraktiker sind dann schon gegeben. Also da ist schon so, dass mehrere Berufe aufeinander dann stoßen, wo man sich dann halt auch intensiv austauscht, um halt dem Tier halt die bessere Lösung zu finden, oder?
Genau, also kann man so sagen. Und es ist auch so das Beste, ne? Wenn wirklich man Hand in Hand arbeitet. Wenn der Tierarzt ist wirklich ordentlich spezialisiert, mit dem Tierphysiotherapeut kann man auch gut zusammenarbeiten, mit dem Aufbau von Muskeln und je nachdem, was halt für eine Krankheitsbild ist.
Ja, das wäre also halt auch meine nächste Frage halt, in welchen Bereichen kannst du Tieren helfen, unterstützen? Welche Technik wendest du wo an? Also Krankheitsbild, also guckst du schon, was ist gegeben, wie kann ich jetzt dementsprechend individuell halt die Prothese dem Tier halt auch anpassen.
Das ist richtig. Wie gesagt, das Tier muss man halt kennenlernen. Ne? Man muss auch auf die Körpersprache, jetzt habe ich es, auf die Körpersprache vom Tier auch achten, weil auch Tiere sind ja auch unterschiedlich.
Ja.
Man guckt halt wirklich, was ist das Krankheitsbild, wie Lähmung oder Knochenbrüche, ist eine OP, gibt es Gelenkprobleme, gibt es eine Bandscheiben-OP oder gab es eine und sind danach noch Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel immer noch Lähmungen da und das muss erst wieder aufgebaut werden. Da kommt zum Beispiel wieder der Physiotherapeut ins Spiel.
Ja.
Das mit dem Muskelaufbau nach Bandscheiben-OP, weil da doch manchmal so die Nerven
deformiert sind.
Also genau, und dadurch eine Lähmungserscheinung kommt, aber die in der Regel weggeht.
Also arbeitet ihr auch gemeinsam an den Ganganalyse, wie geht der Hund, wo können wir entlasten, wo können wir aufbauen und das ist wirklich dann
genau,
sehr, sehr fein abstimmig zwischen euch beiden, Tierphysiotherapeut und bei dir dann auch.
Genau, das ist wirklich sehr wichtig.
Welche Methoden wendest du an, damit du einen guten Abdruck, also für eine Prothese machen kannst? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Hund zu dir kommt, der ist vielleicht unruhig etc., wie schaffst du es, dem Tier, sag ich mal, so einen sehr guten Abdruck zu machen? Hast du bestimmte Methoden dafür?
Ja, wie gesagt, erstmal gucke ich mir das Tier an sich, wie auch sein Verhalten ist.
Ja.
Und wenn er natürlich sehr ängstlich ist, dauert das halt ein bisschen. Also die Zeit muss man sich auch dann nehmen, logischerweise, dass erstmal das Tier weiß, man will nichts Böses.
Ja.
Ich fasse ja nicht von vornherein gleich sofort das Tier an. Das soll erstmal rumlaufen, soll schnüffeln und dann fange ich erst an.
Ist nicht wie beim Menschen.
Meistens
ne?
kommen ja, ja, genau. Meistens kommen aber die Tiere ja dann von selber zu einem. Ne?
Ja.
Und um den besseren Abdruck zu bekommen, sehr junge Hunde sind halt ein bisschen sehr
hippelig.
Mobil und hippelig, hüpfen viel und freuen sich halt auch über jede Sache.
Ja.
Logischerweise, was ja auch schön ist. Da muss man halt gucken, wie man das Tier dann ein bisschen gehalten bekommt. Aus meiner Erfahrung hat das immer gut geklappt, dass die Tiere relativ gut stillgehalten haben. Entweder gab es auch mal ein Leckerli, logischerweise, um so ein bisschen. Und dann bereite ich halt alles vor für die Gipsmaßnahme. Also ich mache eine Gipsmaßnahme, einen Gipsabdruck von dem Tier. Da hält das eigentlich sehr still in der Regel. Wenn nicht, müssen halt die Tierbesitzer mal ganz kurz festhalten mit.
Ja.
Weil ich muss ja, wenn es eine Korrektur ist, also wenn eine Fehlbildung ist, muss ich ja während der Gipsmaßnahme schon mal ein bisschen korrigieren.
Ja.
Das heißt, der Hund muss dann schon zumindest halbwegs stillhalten, dass ich die richtige Korrektur schon mal so im Gips habe.
Wenn es halt auch den Halter dann auch dementsprechend auch ein, dass er halt, sag ich mal, dem Hund halt festhält und sagt, okay, der Halter ist da, der Hund hält still, du kannst in Ruhe deine Arbeit machen. Also du hast überhaupt keine Berührungsängste generell gegenüber von den Tieren. Also
nein, gar keine. Also sollte man auch nicht haben. Ne? Also so Berührungsängste. Die Tiere merken ja, wenn wir innen drin unruhig sind, die merken das und wir übertragen das ja den Tieren. Mhm. Auch wenn man mal nervös ist, muss man selber sich finden und muss sagen innerlich, ja, gut, jetzt einfach durch und ruhig bleiben, weil das Tier nimmt ja auf, die innere Unruhe, ja, sonst.
Aber du bist ja auch da drin auch geschult, auch mit Tieren halt umzugehen. Hast du eine spezielle Ausbildung noch gemacht in diesem Bereich, um wirklich den Hund besser lesen zu können?
Wo Corona-Zeit war, habe ich so ein bisschen so ein paar Online-Kurse mitgemacht und dann aber auch, ich bin mit Tieren aufgewachsen, ganz ehrlich. Man hat ja dann schon gewisse Blicke hat man von vornherein schon. Ja. Also jeder in meiner Familie hat irgendein Tier oder einen Hund. Deshalb kann man da schon viel, Körpersprache ist halt auch wichtig. Dass man definiert, ob Angst besteht. Aber es wissen auch die meisten Tierbesitzer, ob ihr Hund ein Angsthund ist oder nicht. Bei Angsthund muss man ja auch aufpassen. Das ist dann auch manchmal nicht ungefährlich.
Ja, weil tragen die dann auch Maulkorb auf vorher denn auch, ne?
Ja. Dann müssen sie leider einen Maulkorb tragen, ja. Das bleibt da nicht aus.
Ja, also du behandelst Tiere, die nicht ausschließlich ein Handicap haben, sondern halt auch einfach so Fehlstellungen, die eine Bandage brauchen zum Beispiel oder Kompressen zum Beispiel. Wie ist das mit Pfotenschuhe? Was hältst du von Pfotenschuhe als? Ist das notwendig? Also es gibt natürlich Hunde, die haben wahrscheinlich auch Probleme mit den Pfoten. Eine Fehlstellung, jetzt zum Beispiel Vorder- und Hinterhand, würdest du wahrscheinlich denn auch empfehlen, Pfotenschuhe in bestimmten Bereichen auch wirklich zu tragen? Gerade jetzt, wenn man mit Wandern geht, wenn man in einem Gelände unterwegs ist, wo es sehr steinig ist, wo es hoch und runter geht. Also können die Leute auch zu dir kommen, um einen bestimmte Pfotenschuhe zu holen? Einfach jetzt, um sicher zu gehen, dass halt ja das Schuhwerk von dem Hund angemessen getragen wird dann auch?
Ja, natürlich. Es kommt drauf an, für was man das macht. Also es gibt welche, die haben manchmal größere Schnittverletzungen.
Ja.
Dann finde ich das sinnvoll, das zu tragen. Oder manche tragen auch jetzt, wenn es so heiß ist, tragen sie auch Pfotenschutzschuhe. Prinzipiell sollen die Besitzer wirklich das aber auch nur tragen, wenn sie rausgehen. Also ich bin jetzt kein Freund dafür, wenn sie es den ganzen Tag anlassen, weil das auch einfach nicht gut ist, weil die Pfötchen schwitzen ja dann doch und dann, das ist halt einfach nicht schön für die Tiere. So angepasste Pfotenschutzschuhe gibt's ja auch, also nach Maß.
Ja.
Es gibt auch Zehenamputationen.
Ja.
Und da muss man schon gucken, weil sobald ein Zeh fehlt vom Hund, verändert sich ja auch da die Pfotenstellung. Das baut sich dann wieder nach oben auf. Die Pfotenstellung fängt an, sich zu verändern. Dann geht's ins Sprunggelenk über, weil die Veränderung da ist. Dann geht's hoch in die Hüfte und damit kommen große Begleiterscheinungen. Also die nächsten Krankheitsbilder, die man verhindern könnte mit so einem Pfotenschutz oder eine Pfotenorthese.
Ja.
Wenn man dann die Zehe wieder ausgleicht, dass er wieder in die richtige Form kommt, wie die Pfote eigentlich zu sein hat, trotz dass die Zehe fehlt, also dass es gar nicht erst zum Sprunggelenk und Hüftproblem dann kommt.
Würdest du sagen, weil du ja viele Tiere auch behandelst, die Tiere haben meist überhaupt kein Problem mit ihrem Handicap, oder?
Nein, die Tiere können damit sehr gut umgehen und ich habe auch jetzt die Erfahrung gemacht, also wenn ich Maßanfertigungen mache und so, dass die Tiere das eigentlich sehr schnell annehmen.
Ja.
Also überwiegend. Es gibt natürlich auch Tiere, die erstmal sehr skeptisch sind, da müssen halt die Besitzer üben mit denen, da gebe ich denen halt auch Tipps, wie sie halt am besten anfangen, immer so Stück für Stück und dann prinzipiell klappt das eigentlich dann nach ein paar Tagen. Jetzt, wenn es wirklich ein Dickkopf ist von einem Tier, der wirklich das erstmal gar nicht möchte oder wirklich Respekt davor hat. Das gibt's auch. Aber überwiegend hatte ich jetzt nicht das Problem, dass so akut war. Also die meisten Tiere akzeptieren das in kürzester Zeit. Also wirklich in Minuten siehst du, wie die das annehmen. Das geht wirklich fix.
Ja, wir Menschen machen uns wahrscheinlich viel mehr Gedanken halt darum. Wahrscheinlich, ne? Also das
genau,
Tier lebt
die
ja
Tiere
im Moment
laufen einfach los.
Und sagt, yay, ich kann laufen. Wo sind meine Kumpel zum Spielen? Ja. Wo fängt für dich schon eine Einschränkung beim Tier an? Also wenn du jetzt zum Beispiel Hunde beobachtest, in der Straße, im Park. Du siehst wahrscheinlich ganz viele Dinge, die andere Leute ja wahrscheinlich nicht sehen. Wo fängt für dich da die Einschränkung schon an? Gibt es schon mal Momente, wo du sagst, ich würde denen das am liebsten mal sagen? Gab es mal schon mal einen Moment, wo du sagst, ach, das muss ich bald, sonst da bricht mir das Herz.
Ja, es gibt viele Humpelsachen. Okay, der Hund hat eigentlich Schmerzen, weil die Hunde reden ja nicht mit uns, die können uns das nicht sagen.
Das stimmt, ja.
Man sieht das wirklich nur an dem Gangbild. Dann sage ich mir, okay, da ist auf jeden Fall was, das weiß aber der Besitzer ja meistens nicht, weil der sieht das ja nicht. Es ist nur ein Schrittverlauf manchmal, der total anders ist. Wie, ich hatte jetzt vor kurzem eine junge Dame hier, die hat gesagt, hier, gucken Sie mal meinen Hund an. dann, der humpelt leicht. Ja. Und da habe ich gesagt, der hat aber noch ein anderes Problem, weil der auch den Hasengang, ich sag mal so einen Hasengang, die hopsen dann hinten mit den,
ja,
genau.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, der hat schon Schmerzen, ne? Deswegen, ja, läuft der auch anders.
Mhm.
Das habe ich ihr dann alles erklärt. Und da hat sie gesagt, ah, okay, ich habe gedacht, das wäre normal. Sie hat gedacht, das wäre ein normaler Laufprozess bei der Rasse, ne? Das war eine etwas größere Dackelrasse.
Ah, okay, ja, die, man denkt ja mal, das wäre normal, so, die ziehen das dann so ein bisschen nach und huppeln dann.
Genau,
so, ja,
genau.
Wenn
aber
die schneller
der hat
laufen.
So, wie so ein Hase, genau, genau, die, wie so ein Hasenhoppel aber gemacht und ist dann auch gehumpelt und man hat auch gesehen, hat die Seite dann geschont, ne? Da habe ich ihr das wirklich erklärt, woran man das sieht und dann war es der Kundin schlüssig, zum Beispiel. Dann gibt's viele Sachen, Durchtrittigkeit.
Ja.
Viele Hunde sind durchtrittig. Da sage ich mir, oh, wollen wir, da würde ich am liebsten manchmal sagen, oh, eigentlich müsste man da was machen, dass es nicht noch schlimmer wird. Dann, wenn vorne das absackt, dann geht's runter in den Schulterbereich.
Mhm.
Dann sind sie vorne tiefer und hinten gehen sie höher. Somit haben wir die nächste Fehlhaltung.
Ja.
Das sind schon so Kleinigkeiten, was halt viele nicht sehen oder auch nicht wissen, gell? Die Durchtrittigkeit haben wirklich viele Hunde.
Mhm. Na, ich denke mir halt so, jetzt aus der Sicht des Hundes, wenn er jetzt zum Beispiel vorne tiefer ist und hinten höher, das ist ja auch schon quasi eine Drohung für den anderen Hund, weil der andere denkt so, ja, was macht er denn? Ich sehe jetzt seine Rute ganz steif und was geht da so komisch?
Ja.
Was geht da auf mich jetzt zu? Also man muss ja auch gucken, okay, wie denken Hunde untereinander, ne? Die sind darauf spezialisiert, quasi den anderen Hund ja auch zu lesen und sagen, okay, der geht so auf mich jetzt zu, aber der Hund kann ja eigentlich gar nichts dafür, weil er halt krank ist, ne? Das weiß ja der andere ja, jetzt andere Hund jetzt.
Genau.
Ne? Also deswegen ist, glaube ich, ganz gut, dass wir Menschen vielleicht auch darauf achten, wenn es um Krallen zum Beispiel geht, da fängt das ja auch meistens schon an, wo man als Hundehalter ja selber schon drauf achten kann und auch sollte, dass sie halt die Krallen auch dementsprechend gekürzt werden, wenn sie nicht gerade abgelaufen wären, weil da kann man schon viel kaputt machen, wenn man nicht übt, von klein auf die Krallen zu schneiden oder halt so zu kürzen, dass sie zumindest sich noch gut abrollen können, vorn und hinten.
Genau, ne? Das stimmt.
Ne? Also da habe ich
da
schon Erfahrung gemacht.
Da sind wirklich viele zu lang.
Genau, da sehe ich das auch immer wieder, zum Beispiel bei meinen beiden Hunden, bei Nessa, die läuft sich das halt ab, das ist kein Problem, aber bei dem Rexi ist es wirklich so, dass seine Krallen einfach sehr schnell nachwachsen. Da muss ich mal flott hinterher sein, weil ein großer Hund ist und da merke ich halt auch immer wieder, wie unterschiedlich das halt auch immer ist zwischen den Hunden. Also sehr, sehr interessant. Du berätst auch Tierhalter auch zusätzlich über andere Themen, so Hundebetten, also orthopädische Betten heißen die, glaube ich,
genau,
auch.
Genau.
Was ist der Unterschied zwischen normalen Hundebett und einem orthopädischen Bett? Was würdest du sagen, wo ist da Unterschied?
Da ist der Unterschied der Kern drin.
Ja.
Der Kern von orthopädischen Bett, der geht zum Beispiel mit der Körperform von dem Hund mit.
Mhm.
Ne? Also sag ich mal, wirbelsäulenmäßig, die Hunde liegen ja, wenn sie entspannt sind, liegen sie ja wirklich komplett lang.
Mhm.
Was auch wichtig ist beim Hundebett, das achten auch viele nicht so drauf, der Hund sollte eigentlich wirklich, wenn er da drinnen liegt, sich lang machen können und nicht zusammenrollen. Also Hunde schlafen auch zusammengerollt, ja.
Mhm.
Aber wenn die entspannte Haltung kommt, und das soll möglich sein in so einem Bett. Ja, und das orthopädische Bett passt sich ja, wie gesagt, die Körperform an und dadurch auch die Wirbelsäule, wie sie verläuft. Und beim normalen Hundebett ist es so, dass das nicht nachgibt.
Ja.
Dass es sich nicht die Körperform anpasst, wie es, sag ich mal, sein sollte beim Hund und die Wirbelsäule nicht dadurch entlastet wird. Vor allem bei Hunden, die wirklich mit Wirbelsäule eh zu tun haben, gibt's ja viele Hunde, die Bandscheibenvorfälle und sowas oft kriegen. Für die ist zum Beispiel ein orthopädisches Bett sehr wichtig.
Ne? Ja.
Also für jeden Hund natürlich.
Ja. Ich hab vier Betten, oben und unten.
Yeah.
Ich habe halt auch eine Rasse Schäferhundartige, da weiß man, da muss man halt ein bisschen auf der Hüfte und so aufpassen. Für mich war es dann halt klar, die bekommen halt so ein Bett, weil ja, ich will dann später halt keine Probleme haben. Ne? Ich möchte nicht, dass das Tier halt Schmerzen hat später, wenn es dazu kommen sollte. Es ist noch nicht der Fall, weil die bekommen zum Beispiel auch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die ich ihnen halt in ihr Futter zufütter, damit sie halt ja gut versorgt sind von den Nährstoffen. Mineralstoffe und sowas, das macht er ja auch wahrscheinlich, diese Beratung auch, dass ihr halt bestimmten Rassen ja auch sagt, da könnte man mehr Muschelextrakte geben, da könnte man diese mehr das nehmen. Das macht er wahrscheinlich auch als extra Beratung für die Tierhalter, ne?
Ja, natürlich. Das ist ja dann immer ein Kombi beim Beratungsgespräch dabei. Ach, ne? Da fragt man, geben Sie schon Nahrungsergänzungsmittel, ob sie das und das drinne ist. Das ist halt wichtig, dass sie auch gucken. Ja, auch bei dem Futter, finde ich, man muss wirklich gucken. Es gibt Futtersachen, da ist viel Zucker drin und die Leute wissen es nicht. Da steht meistens manchmal getreidefrei da. Ja, es ist schön, aber mal wirklich hinten lesen, ob es auch wirklich zu 100% getreidefrei ist, ist es meistens nämlich nicht.
Ja. Da muss man sehr, sehr aufpassen.
Und das Spektrum beim Futter ist ja eh so riesig und so groß. Da verstehe ich auch die Tierbesitzer. Es ist gar nicht einfach zu wissen, was ist jetzt das richtige Futter.
Ja.
Und da finde ich wieder, kommt die Tierernährungsberatung ins Spiel, weil die finde ich auch sehr wichtig.
Ja.
Also mit denen arbeite ich auch so ein bisschen zusammen. Mhm. Wenn ich sehe, okay, da ist wirklich ein Hund auch, was halt auch sehr auffällig ist, viele Hunde sind übergewichtig.
Ja, so Defizite kann man dann gut erkennen. Okay, der normalerweise hat ja so 4 Kilo und dann müsste vielleicht auch weniger haben. Manche schreien ja gleich auf, wenn sie einen schlanken Labrador sehen, ne? Also wenn sie halt bisschen die Rippchen sehen, denken, oh nein, der kriegt nichts zu essen.
aber eigentlich so ist es ja dann eigentlich richtig, ne?
Ja.
Also viele wissen gar nicht, wie es in Wirklichkeit aussehen muss. Oder man kann ja aber so Tipps geben, wo man sagt, dass zum Beispiel hinten das nie breiter sein darf oder genauso breit sein darf wie vorne, die Schulterbreite.
Ja.
Also es darf nicht dicker sein. Und also damit weiß man, dass der Hund eigentlich immer viel zu kräftig ist.
Also ich erkläre mir das immer so, wie es bei Menschen ist, wenn ein Mensch, sag ich mal, in Anführungsstrichen übergewichtig ist, dass man kann sich weniger bewegen, man hat Schmerzen, das drückt. Und beim Hund ist genauso. Jedes Mal, wenn der Hund halt läuft, ist das eine Belastung für die Gliedmaßen. Einfach so.
Genau.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Hund sich total gut und wohl fühlt, wenn da halt ein paar Kilo mehr sind, weil er kann ja gar nicht die volle Leistung ja auch bringen, da was er gerne machen will. Und die hecheln ja natürlich stark, gerade bestimmte Rassen, wo man das ja schon sieht, dass sie halt schon vielleicht mal 2-3 Kilo weniger haben hätten. Das ist die Gesundheit auch wie beim Menschen, würde ich sagen. So vergleiche ich das halt.
Ja, genau.
Was bedeutet dir diese Arbeit für dich? Was macht dir am meisten Spaß?
Die Arbeit macht mich wirklich sehr glücklich, weil ich einfach helfen kann mit meinem Handwerk und Tipps geben kann, was vielleicht der ein oder andere nicht weiß. Ja, das macht mich wirklich glücklich, so die Arbeit.
Ja.
Das bedeutet so für mich auch den Spaß daran zu haben, weil zu sehen, wie jeder wirklich individuell ist, jedes Tier.
Ja. Gab es Momente, die besonders emotional für dich waren? Also hast du gemerkt, dass zum Beispiel ein Tier sehr dankbar war, wo das Tier zum Beispiel einen neuen Rolli bekommen hat? Gab es da für dich einen bestimmten
Moment? Also ich habe zwei emotionale Sachen, also die mir immer wieder so im Kopf kommen. Mhm. Und zwar geht's um eine Dackeldame, die ist mit 3 Beinen auf der Welt gekommen.
Ui.
Und für die habe ich eine Vollprothese gebaut, weil die angefangen hat, eine Fehlstellung zu entwickeln, auch in der Wirbelsäulenbereich.
Okay.
Ja, also so komplett so verdreht.
Mhm.
Und um das zu verhindern, dass es schlimmer wird, haben wir eine Vollprothese für die gebaut. Das war auch eine Herausforderung, weil Dackel ist ja nicht sehr hoch, ne?
Mhm.
Und dann eine Vollprothese zu machen, ist gar nicht so einfach, weil man ja nicht so viel Aufbaumöglichkeiten vom
Tier.
Von dem Fuß her, sage ich mal. Und da hat man halt gemerkt, wo sie das erste Mal anhatte, war sie erstmal ganz ruhig.
Ja.
Also man sieht ja so Verhalten.
Ja.
Und dann ging sie ab und hat sich gefreut und hat mit dem Schwanz gewedelt, ist im Kreis so rumgelaufen, also hat wirklich dann losgelegt so und da hat man das richtig gemerkt und kam auch zu mir und hat sich gefreut und hat natürlich geleckt, ne?
Ja.
Und da merkt man schon, da war auf jeden Fall Freude da und auch für mich, das war so schön zu sehen, dass ich helfen konnte und den Hund glücklich zu sehen. Also es hat auch so Spaß gemacht dadurch, ne? Also und dann hatte ich einen kleinen Welpen da, der war 8 oder 9 Wochen gerade mal.
Ui, noch ganz klein.
Ja, der kam auch mit einem Handicap zur Welt. Hinten die Beine waren eine Missbildung und kein Gespür halt. Vielleicht ist bei der Geburt was schiefgegangen, man weiß es halt nicht, ne? Und der hat es auch nicht einfach. Die Mutter hat ihn abgestoßen, wie es halt in der Natur auch wäre, ne? Der wurde quasi mit der Flasche aufgezogen und dann waren sie hier. Und da habe ich einen ganz, ganz kleinen Mini-Rollwagen gebaut.
Oh.
Aber wirklich.
Echt?
Ja, ganz, ganz, ganz klein Mini. Das war auch eine Herausforderung, weil es so klein war.
Ja.
Das ist so ein kleiner Spitz.
Ja.
Man kennt ja die Spitzhunde ja so schon.
Ja, die sind dann eine kleine.
Welpe,
ein bisschen.
Ja, und
also
das als Welpe,
halt, ne?
Welpe mit 9 Wochen, ne, das war schon eine Herausforderung. Auch der war dann so, der ist so schnell losgedappelt mit dem Ding. Das war so süß, also mit den Rollwagen.
Ja.
Und man muss halt auch gucken, dass es nicht so schwer wird, ne, vom Bauen her. Das
ja.
muss ja dann auch leicht sein, weil so ein Welpe, der weiß gar nicht, ob der überhaupt ein Kilo hatte.
Ich glaube nicht.
Der war ja ganz, nee, ja, deshalb, der war ganz klein und leicht noch und da muss man halt gucken. Und das hat man auch gesehen, wie er dann losgewetzt ist und er hat dann leicht gebellt, so.
Ja, so geht los.
Juhu, ich kann mich fortbewegen. Ist natürlich überall hängen geblieben erstmal, am Stuhlbein und so, weil es war ja erstmal ungewohnt hinten, baut man es ja dann immer ein bisschen erst, breiter. Ne? Mhm. Genau, aber der hat das gut angenommen. Also das war auch so eine emotionale Sache. Ne?
Wie reagieren die Halter in dem Moment? Also es gibt ja dieses Gefühl dann auch so, man ist gespannt, man ist aufgeregt, man ist in dieser Situation, man legt zum Beispiel einen Rolli an, man macht die letzten Handgriffe, so, man lässt das Tier denn los. Wie reagiert der Halter?
Also bei den zwei zum Beispiel waren die erstmal sprachlos, haben sich sowas von gefreut und auch mit dem kleinen Welpen, das war so emotional, da kam Freudetränen, weil man den kleinen man den nicht aufgegeben hat. Ne? Ja, man hat gekämpft für das Tier, obwohl es eine Behinderung hat, ein Handicap. Ja. Ich finde auch, jedes Tier hat das Recht. Es ist ja trotzdem geistig da, es weht sich ja nicht. Vorne ist alles da. Also
richtig, ja.
Ich sag mal, wir Menschen haben ja das gleiche Problem, wenn die Leute gelähmt sind.
Ja.
Wären sie ja auch nicht, ich sag mal,
eingeschläfert.
Das klingt jetzt komisch. Genau, wären sie ja auch nicht eingeschläfert. Ne? Mhm. Warum soll man das unbedingt machen, wenn es in der heutigen Zeit möglich ist?
Das stimmt.
Den Tieren wieder Lebensqualität trotzdem zu geben.
Ja. Ne? Deswegen finde ich deinen Beruf auch so spannend, weil es gibt ja wirklich, ich habe geguckt, echt wenige Leute, die wirklich ein Sanitätshaus haben für Tiere und die Tierorthopädie machen. Wie kommt es, dass so wenig Leute in diesem Bereich gibt? Ich meine, ich finde, wenn ich könnte, würde ich das auch noch machen. Aber so viel Zeit habe ich nicht. Aber ich finde das so besonders, was du machst. Wirklich. Es muss doch, ist ja was Emotionales. Man kann seine Leidenschaft natürlich damit reinbringen. Leidenschaft zu den Tieren natürlich, aber auch die technische Seite. Du verbindest das. Ist ja, ich weiß nicht, ist ja nicht mal eben so gemacht. Diese Ausbildung, die du gemacht hast. Und du machst ja auch zusätzlich jetzt, glaube ich, noch dein Master, habe ich gesehen.
Genau, mein Master mache ich noch zusätzlich.
Auf was spezialisierst du dich da genau?
Bei Meister ist da eigentlich alles nochmal von Grund auf mit dabei. Ne? Mhm. Also alles. Also da macht man Prothesen, Orthesen, Rollstühle. Aber halt in der Humanmedizin. Für Tiere gibt's das ja nicht speziell. Das heißt, man nimmt alles wieder mit.
Ja.
Und vieles ist ja übertragbar auch zum Tier. Mhm.
Also es von ist Anatomie wirklich, auf jeden Fall.
Mhm. Genau, von Anatomie. Natürlich sind da das ein oder andere, muss man auch anders umdenken. Das ist ganz logisch, ne? Mhm. Aber das ist ja das Besondere. Wie gesagt, ich stehe auf Herausforderungen und mir macht das auch richtig Spaß. Wie gesagt, die Tiere geben mir was zurück. Man merkt das auch, aber auch die Besitzer sind glücklich. Und das macht mich auch glücklich, ne, wenn ich helfen kann.
Ja.
Das ist wirklich schön. Und dann, wie gesagt, es ist vielseitig. Es ist nie langweilig, es ist immer aufregend. Es ist auch immer spannend, ob es auch wirklich so funktioniert, was man sich vorgenommen oder probiert oder ausgedacht hat. Also das ist auch immer das Spannende, also wo man aufgeregt ist, klappt das, was man da jetzt gebaut hat? Nimmt der Hund das an?
Ja.
Funktioniert es so? Ja, das ist schon echt schön.
Wie viele Sanitätshäuser für Tiere gibt es? Weißt du irgendwie eine Zahl? Also
Nein, eine spezielle Zahl weiß ich nicht. Es ist aber an der Hand, glaube ich, abzuzählen.
Echt so wenig? Also eigentlich sehr, sehr schade, weil es gibt halt viele Tiere auch mit Handicap, sehe ich ja auch oft. Und ich glaube, es wäre ja schön, wenn man halt mehrere Leute hätte, die sowas machen würden. Ne? Also ich finde das total interessant. Was wünschst du dir für die Zukunft in diesem Bereich? Deine persönliche und berufliche?
In diesem Bereich? Ich wünsche mir in der Zukunft noch mehr Zusammenarbeit mit Tierärzten und Tierkliniken.
Ja.
Und dass man wirklich versucht zu gucken, dass man nicht so einen Konkurrenzgedanken hat.
Okay.
Es entstehen manchmal so Konkurrenzgedanken, wo ich finde, das muss nicht sein. Es soll Hand in Hand Arbeit sein. Mir ist ganz doll wichtig. Ich möchte, dass ich mit Tierärzten zusammenarbeite. Ne? Mhm. Also das ist mir wirklich wichtig, dass man immer eine ordentliche Diagnose vom Tierarzt hat.
Ja.
Und die Zusammenarbeit möchte ich einfach intensiver haben und noch mehr. Und dann habe ich auch noch so einen Traum.
Ja.
Ich möchte auch gerne auch mit Zootieren zusammenarbeiten. Das ist auch so eine spannende Sache, was ich mir auch gerne wünschen würde. Weil da gibt es bestimmt auch das ein oder andere, wo man helfen kann.
Garantiert. Ich meine, auch in Tierparks etc. gibt es ja auch Tiere, die zum Beispiel ein vielleicht Handicap haben und die vielleicht doch Hilfe bräuchten. Manchmal ist das auch so, dass viele Leute gar nicht wissen, dass es sowas gibt. Deswegen bin ich ja froh, dass ich dich heute in meinem Podcast begrüßen darf, weil es gibt so wenige Leute, die halt auch in diesem Bereich auch arbeiten. Das finde ich auf der einen Seite sehr, sehr schade. Also ich finde das aber auf der anderen Seite sehr speziell auch, weil man muss auch sehr viel Geduld dann auch mitbringen. Manche Sachen dauern ja auch ein bisschen länger. Man begleitet die Tiere ja auch weitaus länger, weil eine Prothese baut man nicht nur einmal. Das Tier wächst ja auch, es wird älter.
Und hat dann ja kommt ja auch der Verschleiß. Ne? Der Verschleiß kommt ja dann trotzdem, wenn sie das dauerhaft tragen, ist ja immer, ist ja wie bei uns Menschen, wenn wir eine Orthese oder sowas tragen, gibt es immer Verschleiß, wenn es nur die Verschlüsse sind, ne, die man dann wieder mal austauschen muss oder so.
Wie sieht das überhaupt mit den Kosten aus? Ist das so, dass die Tierhalter eine Tierkrankenvollversicherung haben? Wer übernimmt die Kosten? Wie wird das geregelt? Weil man liest ja nicht viel darüber. Wo steht der Halter? Gibt es da Versicherung für? Was würdest du empfehlen, wenn man vorhat, ein Handicap-Tier aufzunehmen, das, wo man offensichtlich sieht, das Tier braucht einen Rollstuhl? Wie wird das gemacht?
Die Kosten muss der Halter noch komplett selbst übernehmen, aber also das ist gerade so im Kommen, dass die das bei der Tierkrankenversicherung so stückchenweise mit aufnehmen, dass man das auch später darüber abrechnen könnte. Also die Tierhalter sich das dann da wiederholen können.
Ja.
Da gibt's natürlich gewisse Regeln auch, wie das halt immer so ist, ne, um das auch zu bekommen. Aber der Gedanke ist auch schon mal bei den Tierversicherungen da, dass sowas mit reingenommen wird, so Stück für Stück. Ich hatte da auch mit einem Versicherungsmakler darüber gesprochen und auch gemeint, dass es eigentlich schön wäre, wenn sowas mit reingenommen wird, um die Tierbesitzer da zu entlasten, ne, weil es ist ja auch nicht alles gerade günstig und dass man auch die, die vielleicht nicht so gut finanziell dastehen, auch damit unterstützen kann.
Ja, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Leute doch eher, sag ich mal so, zurückschrecken, ein Tier aufzunehmen, die ein Handicap haben, gerade im Tierschutz sieht man das ja sehr oft, da sind da viele Tiere mit Handicap. Ich glaube, wenn es die Möglichkeit gibt, dass man halt den Halter da auch unterstützen kann, dass die Leute sich natürlich vorher auch richtig gut informieren, was es bedeutet, überhaupt ein Handicap-Tier aufzunehmen, aber dass es halt die Möglichkeit gibt, wenn man wirklich einen Partner da findet, der jetzt zum Beispiel die gut berät und sagt, okay, es gibt extra Versicherungen dafür, die das halt auch abdeckt, dass man natürlich dann auch den Leuten, sag ich mal so, ein Stückchen Entlastung gibt und sagt, okay, es gibt sowas und du kannst wirklich ein Handicap-Tier aufnehmen und du sitzt dann nicht allein auf den hohen Kosten.
Dass auf man jeden Fall.
Wirklich auch, die Tiere haben halt natürlich auch ein Recht darauf zu leben. Ne? Das ist einfach so. Ich finde, man sollte überhaupt keine Einschränkung machen. Ich meine, für uns Menschen gibt es auch Versicherungen. Warum sollte es für Tiere keine Versicherung geben in diesem Bereich? Das muss dann natürlich gut geklärt werden. Aber ich finde, da haben die Tiere dann weitaus mehr Chancen, auch besser auch zu vermitteln zu werden und natürlich auch gut versorgt zu werden. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Versorgung für das Tier natürlich gegeben ist. Ich glaube, viele sagen, oh nee, das kostet so viel Geld. Ich weiß nicht, vielleicht geht das auch ohne, aber zu welchen Gunsten, ne? Wo, für wem ist das gut, was nicht? Ich meine, wir sind alle Tierliebhaber, wir wollen eigentlich immer das Beste fürs Tier, denke ich mir mal. Also deswegen sind wir, glaube ich, sehr dankbar, dass natürlich die Leute jetzt auch wahrscheinlich auch mehr Gedanken darüber machen, was kann man fürs Tier auch tun, dass es halt auch länger lebt bei uns, dass es halt Lebensfreude hat, Spaß hat und natürlich du in dem Bereich natürlich, dass du natürlich den tollsten Job der Welt hast, dass du natürlich diese Momente halt immer miterleben kannst, dabei zu sein, wenn zum Beispiel ein Tier noch viel mehr Lebensglück erfahren kann.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du ein bisschen Zeit für mich opfern konntest, weil du hast natürlich auch viele Patienten bei dir, wo du natürlich viel arbeiten musst. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Dankeschön auch.
Rolli und Prothesen für den Hund. Das sind Ideen, die die Welt verändern. Schließlich kann man damit so vielen Tieren Leid und Schmerz ersparen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode von Sitz zum Gespräch, dem Podcast der Backhaus-Stiftung. Abonnieren Sie uns, um keine Folge mehr zu verpassen, und folgen Sie uns auch gerne auf Facebook und Instagram.